Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Amanda Birkenholz, Investment Managerin bei UVC Partners. Und drei Finanzierungsrunden beschäftigen uns heute. Wir schauen nach München. Dort soll ein Quantencomputer aus Deutschland entwickelt werden. PlanQC heißt das von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts gegründete Unternehmen und es hat 4,6 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde von Wagniskapital-Investoren erhalten. Außerdem reden wir über Node Energy, das eine Software entwickelt hat, die das Management von Wind- und Solaranlagen vereinfachen soll. In einer Series A-Finanzierungsrunde sammelt das Startup 7 Millionen Euro ein. Die Runde wird angeführt von dem Kölner VC Bitstone Capital. Und dann kommen wir noch zu Volt Storage, ein weiteres Münchner Startup, das 24 Millionen Euro für die Weiterentwicklung seiner Redox-Flow-Batterien vom US-amerikanischen Energietechnikunternehmen Cummins erhalten hat. Diese Serie C-Finanzierung soll helfen, die Redox-Flow-Batterien zu skalpieren und das Unternehmen auszubauen. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Sehr schön. Ja, ich freue mich. Amanda Birkenholz ist wieder hier von UVC Partners. Hallo Amanda.
Hallo Jan, freut mich.
Ja, freut mich auch sehr. Und wir haben ja wirklich lange nicht gesprochen. Ne? Umso mehr freue ich mich, dass du wieder da bist.
Ja, tatsächlich.
Ja, it's been a while. Und vielleicht fangen wir dann, also du hast ja drei Themen auch mitgebracht, davon eins von euch. Das heißt, das ist irgendwie ganz cool, dass wir auch ein bisschen dadurch quasi ein Update machen. Aber fangen wir damit an, dass du vielleicht UVC nochmal kurz vorstellst, oder?
UVC ist ein Early-Stage-Investor. Wir investieren von Pre-Seed bis Series A. Ticketgrößen initial zwischen 500.000 und 10 Millionen und können dann bis zu 30 Millionen weiter investieren. Haben jetzt den dritten Fonds mit 250 Millionen, sind initial gerne der Lead-Investor, aber planen eben langfristig auch bei den Companies on board zu sein. Wir machen sowohl Hardware- als auch Software-Investments und da im Prinzip alles, was im B2B-Tech-Bereich ist.
Da vielleicht dann die Brücke zum ersten Thema heute, weil das ist ja, also wir haben da auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber das ist ja wirklich ein abgefahrenes Thema. In dem Artikel, den ich gelesen habe, war, es ist eigentlich eines der spannendsten Themen, wo man so die größten Hoffnungen in der Zukunft draufsetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das einordnest.
Ja, absolut. Und da freue ich mich auch super, dabei sein zu dürfen. Und zwar haben wir in Planck investiert, gemeinsam mit Speed Invest. Und Planck wird Quantencomputer bauen, die auf Raumtemperatur, bei Raumtemperatur operieren können. Und Quantencomputer gibt es ja schon, ja, aber eben leider keine, die wirklich schon viele Qubits haben und auch eine geringe Fehlerrate haben. Und da gibt es unterschiedliche Technologien, eben Ionenfeilen oder auch Superconducting Circuits. Und Planck hat da eben eine neue Technologie, an der sie jetzt schon länger arbeiten und auf die wir sehr viel Hoffnung setzen und glauben damit eben eine sehr skalierbare Lösung zu haben, um wirklich auch industrierelevante Probleme lösen zu können. Und wenn das funktioniert, dann wird sich natürlich auch in der Welt und in der Wirtschaft super viel verändern. Und deswegen ist das für uns ein sehr, sehr spannendes Investment.
Ja, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so einordnen, Quantencomputing, wo stehen wir denn da gerade? Ist das tatsächlich so vergleichbar mit den Anfangstagen des Personal Computers, dass es wirklich jetzt im Prinzip so mit so einem Moore'sches Law jetzt irgendwie kommt und jedes Jahr mehr Power da drauf oder davon zu erwarten ist? Oder wie würdest du diesen Markt einordnen und wo bewegt er sich hin?
Ich glaube, auf der einen Seite ist schon sehr, sehr viel Geld da reingeflossen. Ja, gerade die großen Unternehmen haben da schon sehr viel investiert, die Googles und IBMs und wie sie alle heißen, einfach weil es sehr, sehr viel Hoffnung und auch Potenzial in diesem Bereich gibt. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Quantencomputer, die jetzt heute existieren, Probleme, also bei bestimmten abstrakten Problemen, die aktuell klassischen Computer schon übertreffen und besser performen können als die, aber eben nicht diesen Quantenvorteil haben, der wirklich für industrierelevante Probleme dann auch notwendig ist. Insofern, auf der einen Seite, glaube ich, wurde schon sehr, sehr viel investiert und wir haben schon viele Fortschritte gemacht. Auf der anderen Seite ist halt jetzt auch die Frage, wie das Ganze skalieren kann. Also bedeutet, wie viele Qubits man quasi in diesen Computern hat, um dann eben auch wirklich relevante Probleme zu lösen. Also man könnte schon sagen, wir sind da schon noch tendenziell eher am Anfang der Reise.
Ich finde das ja immer so spannend, also wir müssen es jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber ich finde es so total spannend, sich mal vorzustellen, wenn Technologien aufeinandertreffen, ne? Wenn jetzt so ein Quantencomputing vielleicht mit Krypto oder Quantencomputing mit KI oder sowas, wenn sich solche grundsätzlichen Technologien treffen, da entsteht auch wahrscheinlich totale Magie eigentlich, oder?
Ja, absolut. Also da gibt es natürlich auch viel Forschung, auch gerade welche Software, welche Anwendungen und so weiter dann quasi spannend sind, relevant sind und was für Probleme gelöst werden. Ich glaube, der Hauptfokus ist eben auf viel, zum Beispiel in der Pharmaindustrie, ja, um wirklich auch große Fortschritte zu machen in Simulationen, zum Beispiel um Krebsforschung oder andere Medikamentenforschung halt voranzutreiben und mit eben Quantentechnologie. Wenn sie denn dann in großem Maße funktioniert, kann man da, glaube ich, gigantische Fortschritte erreichen. Das ist natürlich super spannend, ja.
Und jetzt das Unternehmen, vielleicht nochmal ganz kurz, ich meine, du darfst natürlich wahrscheinlich jetzt nicht zu viele Insights ausplaudern, aber wo wollen die sich jetzt hinentwickeln? Was würdest du sagen, wie groß kann das werden? Die Runde, habe ich gesehen, 4,6 Millionen, ne?
Genau, 4,6 Millionen. Und was, glaube ich, sehr besonders ist, dass das Team sind Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Und es gibt ja in München das Munich Quantum Valley. Das ist so ein führender Hub für Quantentechnologie in Europa. Und daher kommt eben auch das Team. Die haben eben jahrzehntelang international geforscht in diesem Bereich. Das heißt, die haben wirklich eine sehr, sehr tiefgehende Expertise. Die waren in Harvard, Oxford, Berkeley, Innsbruck und so weiter. Also überall, wo wirklich relevante Forschung in dem Bereich betrieben wird. Und haben auch Forschungsgelder quasi in hohe Forschungsgelder eingesammelt für ihre Forschungsentwicklung und kommerzialisieren das eben jetzt in diesem Unternehmen Planck. Und das ist, glaube ich, eine sehr besondere Situation. Das ist auch die erste Ausgründung aus diesem Munich Quantum Valley. Und gleichzeitig aber natürlich eine sehr, sehr große Chance, auch das, was in der Forschung entwickelt wurde und gewonnen wurde, jetzt tatsächlich in Unternehmen, das eben diese Quantenrechner dann halt auch kommerzialisieren kann, umzusetzen. Und genau, unterstützt wird das Team auch von Professor Dr. Achleitner, die ja Finanzexpertin und Multiaufsichtsrätin in vielen großen Unternehmen ist, und dem Seriengründer Markus Wagner. Die sind beide auch Teil des Gründerteams und werden eben auch unterstützt von den Professoren und Direktoren des Max-Planck-Instituts, die eben auch weltweit anerkannt sind für ihre Arbeit in dem Bereich. Und das ist eine sehr, sehr spannende Konstellation und damit glauben wir eben auch, dass trotz der Tatsache, dass halt schon sehr viel Geld in diesen Bereich der Quantentechnologie geflossen ist, wir da schon noch einen Vorteil haben und da vieles aufholen können.
Total spannend. Vielleicht eine ganz kurze Frage nochmal zu dem Thema Ausgründung von der Universität. Ist das generell, also man sieht das immer wieder mal, aber ist das kompliziert oder ist das ein relativ straighter Prozess? Ist der standardisiert schon?
Mal so, mal so. Also es kommt ja auch immer darauf an, welche Patente es schon gibt, ja, bei wem diese Patente liegen und wie dann eben die Lizenzen oder Übertragung des Patents oder so weiter und so weiter halt stattfindet. Und das ist, glaube ich, jetzt kein standardisierter Prozess, sondern der ist sicherlich immer individuell und da müssen eben dann bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein und Absprachen getroffen werden. Aber wir sehen schon und wir sind ja auch in anderen Unternehmen investiert, wo Gründer zum Beispiel geforscht haben und eine Doktorarbeit geschrieben haben in einem Bereich und dann daraus ein Unternehmen gründen.
Und das sieht man eigentlich wahrscheinlich ganz gerne, ne, als Investor.
Ja, absolut. Vor allem, weil wir ja auch einen starken Tech-Fokus haben. Also die meisten bei uns auch im Fonds sind Ingenieure. Wir investieren gerne in sehr technische Themen, die wir auch gerne verstehen. Und dann ist natürlich toll, wenn das Gründerteam da eine große Expertise mitbringt und wirklich auch fundierte Inhalte.
Ich weiß auch, ihr investiert auch gerne in Energie. Ne? Das ist vielleicht dann eine ganz gute Brücke zu den anderen Themen. Du hast ja noch zwei Sachen mitgebracht heute. Das sind, glaube ich, beides Energiethemen, ne?
Richtig, ja. Wir investieren ja, wie gesagt, alles im B2B-Bereich. Bei mir liegen eben Themen wie Quantencomputer als auch Energie und noch weitere. Und insgesamt ist das ja ein Bereich, der sich sehr stark auch entwickelt. Das war auch schon vor der Ukraine-Krise so. Aber jetzt hat das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Bedeutung gewonnen und ist für uns ein sehr, sehr spannender Markt.
Dann lass uns mal nach Frankfurt gehen. Node Energy ist die Runde, ne, die du mitgebracht hast.
Richtig, ja. Genau. Node Energy wurde 2016 gegründet. Das Team ist in Frankfurt. Die haben mittlerweile 50 Mitarbeiter. Der HTGF hat da investiert und die haben jetzt eine 7 Millionen Series A eingesammelt, und zwar von Bitstone Capital aus Köln, einem PropTech-Fonds, 10x Founders von Felix Haas und Bond Venture, einem Impact-Fonds.
Und noch einen habe ich gesehen, einen Investor aus Finnland, von dem habe ich auch noch
richtig,
nie gehört.
Ja.
Ne?
Ja. Richtig, Helen Ventures aus der Energiebranche wohl.
Ja. Ah, okay, verstehe, ja. Und Bitstone, eigentlich ganz spannend, dass PropTech-Unternehmen, also ein PropTech-Fonds sich in so eine Art von Unternehmen dafür interessiert. Ne? Ist das logisch für dich?
Ja, also tatsächlich schon, weil gerade wenn man eben die Energieversorgung vor allem auf erneuerbare Energieanlagen umstellt, dann wird man sehr, sehr viele dafür brauchen und da eben auch viel dezentrale Energieversorgung. Das heißt eben auch viele zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf Dächern und Privathäusern genauso Industrieunternehmen, die eben selber solche Anlagen zum Beispiel bei sich installieren. Insofern ist das natürlich schon auch PropTech, weil das die Immobilienbranche halt schon sehr stark auch betrifft.
Ja, verstehe. Das heißt, also das ist erstmal logisch. 10x Founders kennt man gut. Ne? Die investieren, glaube ich, sehr, 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 sehr aktiv. Ne? Bekommt man so mit. Der Fonds von Felix Haas. Auch Münchner, ne? Wie ihr. Und das heißt jetzt da die Reise, wo geht die hin mit denen? Also ich habe verstanden, das ist eine Software für das Management von Wind- und Solaranlagen. Ist wahrscheinlich ein Thema, was da steht der Marktdurchbruch quasi gerade bevor, ne? Weil das wahrscheinlich jetzt wirklich totalen Rückenwind hat, ne? Das Thema.
Genau, also die haben eine Software, wo es darum geht, das Management von Wind- und Solaranlagen und da eben vor allem die ganzen bürokratischen Anforderungen zu vereinfachen. Ja? Das heißt Abrechnungen, Steuerformulare, Behördenmeldungen und so weiter. Laut eigenen Angaben haben sie jetzt mittlerweile 10.000 Windenergieanlagen in 2.500 Wind- und Solarparks und sind wohl Marktführer in Deutschland. Also scheinen sich da schon sehr gut etabliert zu haben, aber natürlich ist das ein Markt, der sich noch sehr, sehr stark entwickeln wird und daher sicherlich auch für Investoren sehr spannend ist, weil es einfach ein sehr großes Potenzial gibt.
Hat man früher, also vor einigen Jahren immer angefangen, so als Beispiel für die Anwendung von der Blockchain, ne, so als Beispiel zu nennen, zu sagen, irgendwann können Solaranlagen oder Windräder einfach quasi selbstständig irgendwie Rechnungen ausstellen, können kommunizieren und so weiter und so fort. Siehst du die Blockchain in dem ganzen Kontext oder ist das so ein bisschen, weiß nicht, war das so ein Trugschluss und verfrühte Freude vielleicht?
Ich finde, bei diesen Blockchain-Themen ist immer ein bisschen die Frage, ob man es wirklich braucht und ob es sinnhaftig ist. Und ich habe das schon häufiger gesehen, gerade bei so Trendthemen. Ja, früher war das KI, dann war es irgendwie Blockchain. Wenn die Wörter fallen, dann finden es alle total heiß, ja, und total spannend und springen da so ein bisschen auf den Zug. Und die Frage ist halt, ob man es wirklich braucht. Jetzt, soweit ich weiß, macht Node Energy nicht auf Blockchain-basierter Technologie. Aber da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten und es erscheint mir grundsätzlich auch sinnvoll. Der Teufel steckt dann natürlich immer im Detail und da muss man sich überlegen, ob man es braucht oder nicht oder ob es ein Hype ist, den man in seinem Marketing halt nutzen möchte.
Und das zweite Thema, das du mitgebracht hast, da geht es jetzt nochmal um eine Neuerfindung von Batterien. Also ich bin ja kein Experte, ne? Ich habe nur ein paar Begriffe gelesen, die ich noch nie gehört hatte. Wahrscheinlich kannst du sie mir erklären, oder?
Genau, das zweite Thema ist Volt Storage. Die sind 2016 in München gegründet worden und haben jetzt eine 24 Millionen Series C geraced von einem US-Investor aus der Energietechnik, Cummins, und Bestandsinvestoren sind EIT Inno Energy, Energie 360, Bayern Capital und noch weitere. Und was die machen, sind, die bieten Redox-Flow-Batterien an. Also aktuell gibt es ja vor allem auf dem Markt Lithium-Ionen-Batterien. Das sind die Batterien, die halt in Notebooks und in Elektroautos verbaut werden. Und Volt Storage bietet eben diese Redox-Flow-Batterien an, die andere Vorteile haben als Lithium-Ionen-Batterien, wie zum Beispiel, dass sie eben nicht brennen, damit halt explosionssicher sind und höchstwahrscheinlich auch längere Lebensdauern haben als Lithium-Ionen-Batterien und halt auch sehr gut recycelt werden. Das ist ja bei den Lithium-Ionen-Batterien auch ein bisschen eine Schwierigkeit.
Und die Rundengröße lässt da ahnen, sie sind zumindest schon so weit, dass man eine Technologie hat, die funktioniert, ne?
Ja, also das ist jetzt eine Series C. Die haben auch zwei verschiedene Technologien, einmal mit Vanadium und einmal mit Eisen. Und das eine ist wohl noch in der Weiterentwicklung, hat aber wohl sehr, sehr viel Potenzial und soll eben für Wind- und Solarparks halt auch vor allem angewendet werden. Und die andere Technologie ist, glaube ich, jetzt eher für Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe und sind da schon auf der einen Seite, glaube ich, stark in der Kommerzialisierung, auf der anderen Seite eben auch noch in der Weiterentwicklung von anderen Produkten.
Und die beiden Themen, wären das jetzt so Sachen gewesen auch für euch oder wo würdet ihr euch da verorten?
Also grundsätzlich, glaube ich, sind diese Märkte für uns sehr, sehr spannend. Wir haben die Unternehmen auch gesehen beziehungsweise kennen die Unternehmen und wir haben auch in ähnlichen Bereichen Investments. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über Batteriespeicher sprechen, wir haben ein Investment in Stable, die Batteriespeichersysteme anbieten. Und was bei denen so spannend ist, ist, dass sie eben den Batterien, die jetzt zum Beispiel aus der Automobilindustrie zurückkommen, die eben nicht mehr gut genug sind für Elektroautos, ein zweites Leben anbieten, also Second Life Usage nennen wir das, und dadurch halt stationäre Batteriespeicher dann zum Beispiel für Wind- und Solarparks oder Hotels oder Unternehmen anbieten. Und das ist halt schon ein Markt, der sich sehr stark entwickeln wird, ja, weil erneuerbare Energien brauchen halt Speicher, weil wenn viel Wind da ist und die Windkraftwerke laufen, dann können die nur eine gewisse Menge eben einspeichern und der Rest würde sonst verloren gehen. Das heißt, man braucht eben die Batteriespeicher. Genauso ist es ja bei den Solaranlagen eben auch. Und je mehr Versorgungssicherheit, aber eben auch Nachhaltigkeit wir haben werden, desto mehr Batteriespeicher wird man halt auch benötigen. Und das ist eben ein Thema, das Stable löst. Und die können halt die Batteriemodule so ansteuern, dass eine Batterie, die jetzt fürs Auto nicht mehr geeignet ist, trotzdem eben noch eine höhere Lebensdauer hat. Damit ist es auch günstiger und halt auch sehr nachhaltig. Das heißt, insgesamt dieser Bereich Batteriespeicher zum Beispiel ist für uns ein sehr, sehr spannender, wo wir auch glauben, dass der Markt wächst und dass es sehr viel Potenzial auch gibt.
Und ihr glaubt aber auch dran, dass da Startups überhaupt eine Rolle spielen können, weil man sieht ja immer wieder, dass so, ich weiß nicht, VW oder Tesla oder Northvolt, was weiß ich was, also so einfach, da werden immer Milliardenbeträge genannt, ne, die da investiert werden. Und jetzt hier 24 Millionen in Volt Storage, das klingt jetzt noch nicht so richtig groß. Also haben da Startups eine Chance oder wird das, woran kann das hinterher vielleicht auch scheitern?
Ja, also ich glaube, bei Volt Storage geht es ja eben um diese Technologie, die aktuell noch sehr, sehr nischig ist. Lithium-Ionen-Batterien haben 98% Marktanteil und das liegt unter anderem daran, dass die halt viele Vorteile haben, die halt glaube ich, Redox-Flow-Batterien bis heute noch nicht haben. Auf der anderen Seite wird es da immer weiter Entwicklungen geben. Ja, und es war in der Vergangenheit auch immer so, dass neue Technologien entwickelt wurden, die dann alte abgelöst haben. Insofern kann ich mir das schon vorstellen. Wir haben jetzt eben selber eher auf zum Beispiel Stable gesetzt, die tatsächlich dann eben die Batterien, die ja andere schon gebaut haben oder auch schon genutzt haben, dann wiederverwenden können.
Ja, sehr, sehr spannend. Ja. Also erstmal, glaube ich, wichtig, dass dieser Bereich vorankommt. Ist ja also, glaube ich, gut zu sehen, dass da viel Geld reinfließt erstmal, ne?
Ja, absolut. Absolut. Und ein anderes Investment vielleicht, von dem ich kurz erzählen kann, das wir auch gemacht haben, ist Real. Die kommen aus Kopenhagen. Da haben wir jetzt es war eine 2,3 Millionen Pre-Seed-Runde, die wir jetzt kürzlich auch verkündet haben. Und die sind auch in einem ähnlichen Bereich. Ja, was die nämlich machen, ist sogenannte Power Purchase Agreements zu bündeln. Bedeutet, bis heute war es eigentlich so, dass eigentlich nur 1% der großen Firmen tatsächlich diese Vereinbarungen mit den Energieanbietern direkt treffen konnten. Ja? Und das war eben für kleinere Unternehmen gar nicht möglich. Und die bündeln eben die ganzen verschiedenen Unternehmen, die mit den Energieanbietern Verträge abschließen. Und aus dieser Bündelung, weil es so langfristige Verträge sind, können die dann wieder neue Solar- und Windparks zum Beispiel bauen. Das heißt, die treiben eben auch diese Energiewende voran und helfen den Unternehmen, nachhaltigen und günstigen Strom zu bekommen und gleichzeitig eben den Energieversorgern bieten sie eben die Absicherung, die Investitionen in diese Solar- und Windparks eben zu tätigen. Und das ist auch ein Bereich zum Beispiel, da gab es tatsächlich bisher noch kaum Lösungen. Und der wird sich sicherlich sehr, sehr stark entwickeln. Und das ist eben auch ein Thema, das wir sehen und wo wir auch dran glauben.
Und was kann man jetzt tun, um diese Entwicklungen zu beschleunigen? Ne? Also jetzt mit Blick auf die Ukraine-Krise oder generell auch Klimawandel und so weiter und so fort. Wir wollen ja irgendwie, glaube ich, sicherstellen, dass wir schnell saubere Energie haben. Was kann man tun?
Also ich glaube, Technologie und Wissen und so weiter ist ja schon da. Und ich glaube, viele Sachen scheitern einerseits an bürokratischen Hürden. Ja, das ist ja auch das, was Nord Energy macht, indem sie eben den Unternehmen die bürokratischen Hürden abnehmen, um das Ganze eben voranzutreiben. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Ja, es gibt ja auch verschiedene Konzepte wie Mieterstrom und so weiter, wo man auf seinem eigenen Dach Strom erzeugt, den aber dann wiederum schwierig an andere Nachbarn weitervergeben kann. Und da sind, glaube ich, viele Sachen, die sind technologisch sicherlich lösbar, aber viele, viele Themen haben halt schon auch mit Bürokratie und Regularien zu tun. Und da, glaube ich, müssen wir insgesamt besser werden und Sachen vereinfachen, damit da halt auch eine starke Beschleunigung stattfinden kann.
Ach, das finde ich aber jetzt furchtbar, dass du das sagst, dass die Bürokratie schon wieder schuld ist. Also das ist doch, finde ich, das traurigste Zwischenfazit, was man immer haben kann, weil ob sich das dann schnell ändert, puh, ja. Ich habe mir jetzt gewünscht, du hättest gesagt, wir brauchen mehr Kapital oder mehr Talent oder mehr Ideen oder so, aber weniger Bürokratie, da verliere ich ja jetzt schon die Hoffnung,
ja. Ja, ich meine, Kapital ist sicherlich relevant und es gibt ja mittlerweile auch schon viele Impact-Fonds, die eben in solche Bereiche auch investieren. Und das wird sicherlich auch da ein starker Beschleuniger sein. Also davon bin ich schon überzeugt. Das Kapital sind natürlich Startups, von denen ich spreche. Ich glaube, insgesamt braucht man viele Investitionen in diesem Bereich. Aber wenn die Bürokratie halt die Hürde ist, dann ist es auch ein Thema.
Naja, dann lassen wir das mal so stehen, als vielleicht hat ja jemand aus der Bürokratie zugehört und fängt mal an, drüber nachzudenken. Es wäre ja schade, wenn es daran scheitert. Haben wir was Wichtiges vergessen, würdest du sagen?
Nee, diesmal nicht. Also war sehr spannend, hat mich gefreut, mit dir zu sprechen.
Mich
und
auch.
Freue mich auch sehr aufs nächste Mal.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Das waren Jan Thomas und Amanda Birkenholz, Investmentmanagerin bei UVC Partners, über die Finanzierungsrunden von PlanQC, Node Energy und Vault Storage. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Fabian Wesemann, Co-Founder und CFO von WeFox im Interview. WeFox, das größte InsurTech Europas, möchte mithilfe der Technologie Risiken vermeiden, bevor sie entstehen und somit das Leben sicherer machen. Und es gab in einer Series D Finanzierungsrunde 400 Millionen US-Dollar. Angeführt wird die Runde von Mubadala Investment Company. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen schönen Resttag und hoffe, wir hören uns später wieder. Bis dahin sage ich ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.